Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei hier auf Nuviso. Zu einer Ausgabe, die das Potenzial hat, meine Lieblingsfolge zu werden in dieser Reihe. Denn es geht um eine lebenslange Liebe von mir, es geht um Populärkultur, es geht um Comics und zwar um die Comicreihe von Hergé, Tim und Struppi. Kenner von euch werden schon erkennen. Und ich hatte das auch schon mal irgendwann mal angekündigt. Und eins auch gleich vorweg, es ist natürlich durchaus ein leichteres Thema, aber hey, ihr werdet erstaunt sein, was sich in diesen Comics alles findet. Welche Themenbreite dort angesprochen wird, was für krasse Themen dort am Start sind. Geostrategie, Grenzwissenschaften, ja, es ist sogar dort ein 9-11-Clue drin. Also so ein Hinweis auf 9-11, der aus den 50er Jahren oder sowas kommt. Also es ist wirklich absolut abgefahren. Und ich freue mich richtig darauf. Und wir haben einige, ich habe meine Sammlung hier am Start. Die ist nicht komplett, ich habe nicht alle Hefte. Und habe auch nicht den Anspruch darauf. Ich bin auch kein Tintonologe, wie sich so die Fachleute nennen, die wissenschaftlich an diesem Thema arbeiten. Und hey, kein Witz, sowas gibt's wirklich. Denn man denkt sich immer so, Comics, ja, das ist ja für Kinder gemacht. Aber ihr werdet sehen, je mehr du selber weißt oder Informationen, Weltbild hast, desto mehr kannst du dann sowas auch genießen. Es ist tatsächlich ein großes Stück europäischer Kultur. Und das versuche ich euch heute nahezubringen. Der französische Dichter Nicolas Flaubert hat mal gesagt, L'homme sait rien, l'œuvre sait tout. Haha, konnte ich den auch endlich mal anbringen. Das heißt so viel wie, der Mensch ist nichts, das Werk ist alles. So im Sinne von, der Mensch ist vergänglich, aber das Werk bleibt. Und danach werde ich mich auch heute richten. Das heißt, ich werde die Hauptaufmerksamkeit tatsächlich auf die Hefte legen. Und wir können dann auch nachher ein paar zusammen anschauen. Wir haben extra eine Kamera installiert, sodass ihr dann auch wirklich zu sehen bekommt, um was es hier geht. Trotzdem aber vielleicht zum Anfang ein paar Worte zu dem Autor, zu dem Erschaffer dieses Werks. Das ist Hergé, ein Belgier, 1907 geboren als Georges Rémy. Und Georges Rémy, wenn du das Kürzel nimmst, dann ist es GR. Wenn du das jetzt umdrehst, ist es RG. Und das wiederum französisch ausgesprochen ist RG. Und so ist der Künstlername von dem Mann entstanden. Aber ab jetzt nehmen wir nur noch Hergé, denn als solcher ist er hier bekannt geworden. Und was diese Comicreihe überhaupt so unglaublich spannend macht, ist, dieser Hergé ist ein, man könnte schon sagen, so ein typischer Vertreter eines Mitteleuropäers aus dem 20. Jahrhundert. Also diese ganze Vita und auch diese Entwicklung, die der gemacht hat, die wir in seinem Werk auch sehen können, ist auch wieder beispielhaft für einen Europäer im 20. Jahrhundert. 1907 ist er geboren und aufgewachsen in Belgien und ich glaube, das erste Mal als Comiczeichner, also diese Figur Tim ist entstanden, geboren worden, wenn du willst, Ende der 20er Jahre. Also so alt ist er schon. Und als Hergé angefangen hat, der hat so einen Hintergrund, der kommt so aus der Pfadfinderbewegung, ja, so sehr jungenhaft, männlich fokussiert. Und tatsächlich ist das schon etwas, was hier in diesen Tim und Struppi-Comics sich durchzieht. Weibliche Figuren spielen doch keine große Rolle, das kann ich euch jetzt schon sagen. Das ist halt so eine große Jungenwelt oder sowas, ja. Interessant ist halt auch, wo Hergé herkommt. Ich meine, aufgewachsen eben in Belgien in dieser Zeit. Seine erste Zeitung, wo er gearbeitet hat, war eine katholische Tageszeitung. Und hey, Leute, wenn ich sage 20er, 30er Jahre katholische Tageszeitung in Belgien, dann würde die so nach unseren Maßstäben, die wir heute haben, würde man davon von einer wirklich reaktionären Zeitung sprechen, also rechtsextrem. Und das ist tatsächlich in gewisser Hinsicht so. Also das Weltbild, was die Menschen halt in Mitteleuropa so in den 20er Jahren hatten. Also gerade das Weltbild ist wirklich, heute wundern wir uns darüber. Und so ist es auch so, dass so die allerersten Comic-Sachen, die Hergé gemacht hat, gar nicht so zu meinen Favoriten zählen. Das allererste, und da gibt es noch nicht mal eine farbliche Ausgabe bis heute, das allererste wirkliche Comic-Heft, weil angefangen hat er eben in der Zeitung mit Comic-Strips, also so drei Bilder und so und halt so zur humoristischen Unterhaltung. Und weil die so gut waren und so populär wurden, hat er dann irgendwann diese Strips zusammengenommen und dann Alben rausgebracht. Aber die allerersten Alben sind im Grunde genommen dann nur so eine Ansammlung von Strips, wo noch kein richtiger Plot ist oder sowas, wie dann in den späteren Heften. Und ich muss auch sagen, so die ersten beiden Alben, die es gibt, gehören auch nicht zu meinen Lieblingsalben. Ganz am Anfang, das allererste ist Tim und die Sowjets, interessanterweise, das durchaus auch einen wichtigen Wert hat, weil weil er dort, ja, man kann ihn zwar vorwerfen, propagandistisch tätig gewesen zu sein, das stimmt auch in einer Art und Weise, also es wird ein sehr negatives Bild von der sehr jungen Sowjetunion gezeigt. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass mit diesen Comics, mit dem Tim in den Sowjets, bei den Sowjets, das erste Mal überhaupt einem mitteleuropäischen Publikum darüber berichtet wurde, was zum Teil in der Sowjetunion abgeht. Also zum Teil auch an den Verbrechen und dieser totalitäre Staat, der da so am Entstehen und am Wachsen gewesen ist. Aber es ist nicht wirklich gut. Ich habe es, glaube ich, auch nur einmal in meinem Leben gelesen. Die erste richtig kolorierte Ausgabe, die älteste Ausgabe, die auch heute überall noch so erhältlich ist, ist Tim im Kongo. Habe ich auch nicht dabei. Hat mir auch noch nie gefallen. Sage ich euch ganz ehrlich. Hat mir schon als Kind nicht gefallen. Und es ist auch tatsächlich, wenn du es heute anschaust, wow, Tim im Kongo, das ist wirklich durchzogen auch von so von gewissen, ja, rassistischen Anschauungen oder auch überhaupt Anschauungen, die mit mir nicht harmonieren. Noch nie gewesen. Ja, zum einen ist es natürlich, ihr kennt die Geschichte von Belgisch-Kongo, also Zentralafrika, was irgendwann Privateigentum war des belgischen Königs und wo unglaubliche Verbrechen geschehen sind. Ja, und ich meine, das ist das Weltbild, was den Belgiern halt in der Schule so anerzogen wurde. Sie sind auch so eine Art Grand Nation und das ist halt ihre Kolonialherrschaft. Und dieser Geist kommt dann auch durch das Comic rüber. Auch krass, was mir auch noch nie gefallen hat, kommen auch so Themen wie Großwildjagd und sowas. Ja. Und an einer Stelle ist es sogar so, da wird so ein Nashorn mit einer Dynamitstange erlegt. Und dann denkst du dir so, also ich weiß nicht, was ist denn das für eine Art von Humor? So, ja. Aber hey, das ist halt der Geist der Zeit damals. Ja. Und was wirklich auch dieses ganze Lebenswerk, und das ist auch von was wir sprechen. Wir sprechen von einem Lebenswerk, was über Jahrzehnte sich entwickelt hat. Wenn wir das Ganze anschauen, dann ist eben das Werk und auch der Mensch Hergé ist wie so ein Prototyp des Europäers. Es ist auch diese Entwicklung eben. Ich meine, klar, in den 20er, 30er Jahren und dann kam der große Krieg, ey, da war offensichtlich nicht alles nur schöne, heile Welt hier. Und anhand von diesen Geschichten kannst du halt ablesen, wie sehr sich auch die Menschen aber entwickelt haben und auch weitergelernt haben. Das ist das Entscheidende, also dass du da eben so einen Fortschritt siehst. Und wenn noch so diese frühen Sachen wie Tim im Kongo wirklich für mich oder für uns heutige Leute so kaum noch lustig sind, wobei es sind ein paar witzige Sachen auch drin, also es ist nicht total schlecht. Aber man sieht halt, wie der sich entwickelt hat, weil in allen weiteren Heften, die Abenteuer passieren in aller Welt. Und was wirklich auch eins der großen Highlights ist von diesen Comics, ist diese Detailtreue, dieser Realismus, wie die gezeichnet sind. Diese Liebe auch zu der Vielfalt der Kulturen, dieses feine Beobachten. Das heißt, wenn es beispielsweise und auch schon in seinem frühesten Werk, ich glaube das dritte oder so Album war dann der Blaue Lotus, wenn es so eine Szenerie ist von der Straße in Shanghai, dann sieht es halt genauso aus, wie es wirklich ist in Shanghai und nicht, wie sich der Europäer und der Belgier das vorgestellt hat. Bei dem ersten war das noch so, das ist so diese Fantasie, ah, Kongo, Afrika, das sind lauter Klischees. Aber der hat dann auch durchaus Kritik bekommen und hat sich das auch zu Herzen genommen und hat danach dann daran gearbeitet, wirklich die Welt so darzustellen, wie sie ist. Wo wir schon bei Darstellung sind, vielleicht ein Wort auch noch zu dem künstlerischen Wert, denn tatsächlich ist es eben, Comic ist nicht nur Kinderliteratur, sondern Hergé, man muss ihn als Künstler sehen. Als Künstler auch des Bildes. Diese besondere Art zu malen hat einen eigenen Namen bekommen, die sogenannte Claire-Linie, also die klare Linie. Weil im Grunde genommen die Zeichnung mit einem Strich zeichnet er und er später wird dann koloriert und so. Und das hat auch künstlerischen Wert. Jemand wie Hergé, der hat einen Einfluss genommen auf die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts. Das ist kein Witz. Leute wie Andy Warhol beispielsweise, diese ganze Pop-Art, ist eine Weiterentwicklung von diesen Sachen. Und tatsächlich ist es nicht nur als meine Interpretation. Es gibt auch Bilder von Andy Warhol zusammen mit Hergé. Also für Andy Warhol war Hergé so, ja, ich weiß nicht ein Vorbild, aber halt ein künstlerisches Vorbild. Also jemand, auf dem dessen Werk man weiterentwickelt hat. Also das hat eben auch künstlerisch wirklich einen besonderen Wert. Und was es halt auch insgesamt so für uns so spannend macht, ist, dass wir ja heute Popkultur gewöhnt sind, hey, Leute von meiner Generation, und ich gehöre auch nicht mehr zu den Jüngsten, und die Jüngeren unter uns, wir sind ja aufgewachsen in einer Welt, die total amerikanisch dominiert ist. Unsere Kultur, unsere Pop-Art ist Hollywood. Ja. Das ist, wie wir aufwachsen. Und, ob das gewollt oder ungewollt ist. Natürlich kommt immer auch so eine Kultur, erzieht uns auch in eine gewisse Richtung. Und was so spannend ist bei diesen Tim und Struppi-Sachen, das ist europäische Kultur. Da liegt weder dieser Filter drauf von amerikanischer Weltsicht, sondern eine ganz andere Weltsicht. Und tatsächlich liegt dort auch nicht der Filter drauf von unserer Moderne, also diese ganze politische Korrektheit, dass man gewisse Themen besser ausspannt und so weiter, sondern Hergé haut halt alles raus irgendwie. Und das ist wirklich, wirklich grandios. Ja. Es gibt auch keine Anglizismen da drin und so weiter. Das ist wirklich halt ein Stück europäische Kunst, europäische Kultur des 20. Jahrhunderts. Und als solches kann ich es euch empfehlen. So, und jetzt gucken wir einfach mal in das Werk rein. Ich habe jetzt hier mal die mitgebracht, die ich habe. Manchen werde ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben, manchen weniger. Und als Erstes schauen wir uns mal das hier an. Ich werde euch auch nicht spoilern, wenn ihr jetzt diese Sachen nicht kennt. Ich werde euch jetzt nicht hier die ganzen Handlungen und so weiter verraten, so, sondern nur mal den einen oder anderen Blick reinwerfen. Aber das Erste ist Tim in Amerika. Und das passt ganz gut, weil ich ja gerade auch erzählt habe, diese Reihe ist europäische Kultur. Tatsächlich ist sie in weiten Teilen Amerika-kritisch. Ich weiß nicht, ob dieses Comic sich in Amerika allzu gut verkauft. Frage ich mich wirklich, denn man lässt dort kein gutes Haar letzten Endes an dieser amerikanischen Gesellschaft. Das ist auch schon eins der älteren Hefte, das müsste geschrieben sein. Ich habe jetzt auch nicht jedes genau hier im Kopf, aber das ist eins von den frühen Sachen. 30er, 40er Jahre müsste das gewesen sein hier. Und Themen, die hier drin sind, es ist beispielsweise einfach die Auswüchse des Kapitalismus, also diese Hardcore-amerikanische kapitalistische Art. Ja. Und ein Beispiel habe ich hier mal parat, nur ein kurzes. Können wir uns mal anschauen hier. Auswüchse von Kapitalismus. Wir steigen mal hier ein. Ja. Tim bekommt eine Einladung in eine Konservenfabrik. Und dort kommt er an und dann erzählt jetzt so dieser Manager, stellst du das Geschäftsmodell vor, ein amerikanisches Geschäftsmodell. Wir machen Tauschgeschäfte, um über die Bess hinwegzukommen. Wir kaufen Gebrauchtwagen auf und machen daraus Konservendosen. Wir wiederum liefern alte Konservendosen an die Automobilfabriken, die daraus neue Luxuslimousinen machen. Also so irgendwie so ein bizarres Kreisgeschäft oder sowas. Und dann hier das nächste, jetzt zieht euch das rein hier. Sehen Sie diese Riesenmaschine? Nun, die Kühe rollen auf einem Fließband hinein und kommen auf der anderen Seite in Form von Corned Beef, Würstchen und Schmalz heraus. Alles vollautomatisch. Ey, das ist auch schon so angeprangert letzten Endes, diese industrielle Esskultur und so weiter. Und hey, Kenner von euch werden Louis de Funès auch schätzen, Franzose. Und diesen berühmten Film, wie ist der nochmal? Das sage ich jetzt spontan, weißt du es noch? Brust oder Keule, jawohl, sehr gut. Kriege ich meinen Support hier vom Kameramann, wo genau das auch thematisiert wird. Und ihr könnt euch sicher sein, Louis de Funès kannte auch sein Hergé. Diese Idee, weißt du, so wie industrialisierte Esskulturen sind. Also was man als Europäer damals als kulturlos gesehen hat. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, es war aus einer Zeit, da gab es noch kein McDonald's. Und da konnte man sich das gar nicht vorstellen, dass es sowas jemals in Europa geben wird. Ja? Hier nur ein Beispiel. Insgesamt ist dieses Heft auch nicht eins meiner Lieblingshefte, sage ich euch ganz ehrlich, weil letzten Endes die Story noch nicht so gut ist. Die wurden wirklich von Heft zu Heft besser. Also das ist so als die ganzen Plots. Hier sind es auch noch mehr Klamauk und mehr Action. Aber trotzdem findet sich hier eine meiner absoluten Lieblingsseiten überhaupt in Tim und Struppi. Das müsst ihr euch echt mal geben hier. Eine meiner der genialsten Seiten per se. Also es ist diese Seite hier. Die Szenerie, die dazu führt, ist, Tim ist im Land der Indianer, irgendwo in einem Indianerreservat und zufällig, wirklich zufällig, finden sie so eine Ölquelle. Und plötzlich spritzt Öl aus der Erde. So. Und ich steige mal hier oben ein, es geht nur um diese eine Seite. Donnerwetter, Öl und niemand da, um das flüssige Gold aufzufangen. Und kaum ist es passiert, wirklich Augenblicke später, guck mal hier, da kommen schon so die Autos angefahren und der erste Öl-Businessman ist da. Hello, Boy, hier ist der Vertrag. Unterschreiben Sie, ich biete $5,000. Und Tim fragt so, wie konnten Sie wissen, dass es hier eine Ölquelle gibt? Die ist doch erst vor 10 Minuten ausgebrochen. Der Geruch, Old Boy, man muss eben die Nase dafür haben. Und schon kommt der Nächste an hier. Hören Sie nicht auf ihn, unterschreiben Sie hier $100,000 für die Ölquelle. Nicht unterschreiben, altes Haus. Ich biete Ihnen 25.000, 50.000, 100.000. Und Tim hat noch gar nichts gesagt so. Und dann sagt er so, bedauere meine Herren, aber diese Ölquelle gehört mir nicht. Sie ist Eigentum der Schwarzfuß-Indianer, die dieses Gebiet bewohnen. Hä? Hätten Sie das nicht früher sagen können? Und dann einer von diesen Ölmagnaten so, gibt einfach dem Häuptling der Indianer, drückt ihm 20 Dollar in die Hand und sagt so, hier hast du 25 Dollar, Opi. Du hast eine halbe Stunde, um deine Sachen zu packen und zu verschwinden. Und der Indianer sagt, das Bleichgesicht spinnt wohl. Da muss ich ein bisschen nachrücken hier. Richtig. Also er drückt einfach dem Indianer hier, ja, wenn es nur ein Indianer gehört, ja komm, hey, da braucht man noch nicht mal richtig was bezahlen. Hier 25 Dollar und dann verschwindest du. Der Indianer so, hey, was ist denn jetzt los? Eine Stunde später sehen wir, wie die Armee anrückt. Hier mit aufgepflanzten Bajonetten, ne? Und da die Leute vertreibt hier mit dem Indianerjungen. Ja, ihr müsst jetzt gehen, ne? Das ist jetzt hier All Business. Zwei Stunden später sind schon die ersten Arbeiter da und Baupläne und es wird halt hier irgendwie wird losgebaut. Drei Stunden später steht schon das, gibt es noch die letzten Bauarbeiten am Hauptquartier der Petroleum-Öl-Company. Und am nächsten Morgen ist es hier eine amerikanische Großstadt. Und Tim hat immer noch so seine Wildwest-Klamotten an und da wird hier gemaßregelt, was ist denn das für ein Strauchdieb? Und der Polizist sagt zu ihm, hey, Sie da, ziehen Sie sich mal ordentlich an, sonst verhafte ich Sie wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und achten Sie gefälligst auf den Verkehr. Sie sind hier nicht im Wilden Westen. Ja, das, was für ein großartiges Bild von Amerika. Also zum einen diese Dynamik der Städte, wie schnell Städte entstehen, aber auch diese Ungerechtigkeit, dieser Hardcore-Kapitalismus. Hey, hier Ölquelle, zack, Menschen müssen weg, also das spielt alles keine Rolle. Und im Grunde genommen wirklich komplett eigentlich eine gegenteilige Sicht, die wir aus Europa haben. Ja. Es sind noch ein paar weitere interessante Anspielungen da drin, auch auf Al Capone, auf Mafia, auf den überdrehten Detektivtypus und so weiter. Aber das überlasse ich euch, das dann zu entdecken. Aber hey, allein die Seite, das finde ich einfach so bis zum heutigen Tag. Heute ist es nicht mehr in Amerika. Heute werden nicht mehr die Indianer mit der Armee vertrieben. Weißt du, heute ist es in anderen Ländern so. Warum hat auch Gott unser Öl nach Arabien gesetzt oder sowas? Zack, ja. Blood for Oil. Kennen wir. Was Tim und Struppi auch natürlich ausmacht, sind diese besonderen Charaktere. Angefangen hat es wirklich ja nur mit der Figur Tim und dem Hund. Die waren schon immer da. Übrigens finde ich die Übersetzung Tim und Struppi finde ich vielleicht ein bisschen ungelungen. Weil ich weiß nicht, es klingt halt für mich immer so ein bisschen infantil. Und das, da meint man schon, ey, Tim und Struppi, wenn man das zuerst hört, denkt man sich, na gut, das ist für Kinder. Aber tatsächlich ist das ein bisschen auch an der Übersetzung. Im originalen Französisch heißt Tintin et Milou. Milou heißt dort der Hund. Aber egal. Am Anfang waren es nur diese beiden. Aber was diese ganze Reihe dann so spannend auch macht, sind, dass im Laufe der Zeit immer wieder neue Figuren eingeführt wurden. Und manche von diesen Figuren tauchen dann in allen weiteren Heften auf. Manche kommen nur manchmal und sind manchmal wieder nicht dabei. Und so wird es, entwickelt sich da so eine richtig große Familie, so ein richtig großes Universum und auch unglaublich witzige Charakter. Und einer meiner absoluten Lieblingscharakter, oder vielleicht mein Lieblingscharakter, ich kann es so sagen. Also mein Lieblingscharakter in Tim und Struppi Heften ist Captain Haddock. Captain Haddock. Und der kommt das erste Mal ins Geschehen in diesem Heft hier. Die Krabbe mit den goldenen Scheren. In dem Heft geht es um einen internationalen Drogenring, Drogenmafia. Im Grunde genommen spielt es größtenteils in Marokko. Und das ist eben auch immer so cool. Wirklich diese Länder. Ich bin ja selber Reisender und fand das als Kind schon und auch als Jugendlicher und auch heute immer noch cool, wenn ich so schaue, diese ganzen verschiedenen Schauplätze und dass du halt immer so ein Gefühl bekommst, halt, das ist authentisch, das ist echt so gezeichnet, das, so sieht es aus. Und in diesem Comic auch wunderbare Bilder von Marokko. Ich kann ja mal hier so mal welche zeigen, die auch wirklich zeigen, welche gute Kunst auch da am Start ist. Dieses hier zum Beispiel. Guckt euch mal dieses Bild hier an. Ne? Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Ne? Großartiges Bild. Ich meine, das ist in so einer Altstadt von Marokko. Und ich war schon mal in diesen Altstädten von Marokko, die so super eng sind, da passt kein Auto durch. Da wird nur mit Eselskarren gefahren und so. Und ich meine, alles ist hier richtig. Die Architektur, hier hinten so dieses typische Tor im marokkanischen Stil, die Klamotten, die anhaben, alles. Ja. Und das ist was wirklich immer wieder Freude macht. Ja. In dieser Geschichte kommt auch das erste Mal der Haddock vor. Und Haddock, ich werd öfter über Haddock hier sprechen. Haddock ist einfach so eine coole Figur. Ich meine, der ist eigentlich ein Seemann, eigentlich ein Kapitän, Captain Haddock. Und er kommt in dieses Tim-Universum in dem Tim auf so ein Schiff kommt, wo er eigentlich der Captain ist. Aber er ist halt auch Alkoholiker. Er ist ein Trinker. Und er hat auch ganz viele so menschliche Schwächen, der Captain. Im Gegensatz zu Tim. Tim ist halt so der Hero, der edel ist, der Held, der nie was verkehrt macht. Captain Haddock ist das Gegenteil, ist eine Art Anti-Held. Sympathisch, aber mit vielen Fehlern. Er hat seine Leidenschaften, er fällt immer wieder in die Trinkerei. Und die sorgt dann in allen Heften auch immer wieder für chaotische Szenen, und wenn der Captain halt wieder im falschen Moment nicht vom Whisky lassen kann. Ne? Und hier taucht er halt das erste Mal auf. Und da kann man auch sehen, so wie der Captain, also, ich habe mir das immer so aufgeschrieben, damit wir nicht so lange blättern müssen, ja? Wo der da mal so eine typische Captain Haddock-Szene, so, wo er halt wieder Unfug macht. Also, sie sind halt mit dem Flugzeug abgestürzt, sind jetzt da in der marokkanischen Wüste unterwegs. Und das ist für den Kapitän natürlich das Schlimmste. Verdursten ist der schlimmstmögliche Tod, also nicht zu trinken zu haben. Und da kriegt er dann so Visionen, so Vater Morgana, und er darrt so vor sich hin, und dann sieht er so von hinten den Tim da stehen, und plötzlich wandelt sich das alles und flupp, steht eine Flasche Champagner da. Und er geht halt so voll ab und will ihm halt hier so den Kopf abreißen, um an den Champagner zu kommen. Es gibt ständig solche Sachen, zum Teil wirklich lebensbedrohliche Situationen. Am Ende geht es natürlich immer wieder gut aus. Aber der Captain, der macht halt ständig irgendwelchen Unfug. Gell? Bekannt ist er auch geworden durch seine vielen Flüche. Und das ist wirklich eine besondere Freude für mich. Ich habe mir heute auch einige rausgeschrieben, so, ey, keiner kann so gut fluchen wie Captain Haddock. 100.000 heulende Höllenhunde, das kommt die ganze Zeit vor, bestimmt 1.000 Mal in diesen Heften. Und dazu auch alle möglichen Flüche, manchmal auch politisch nicht ganz korrekt. Und wenn die hier heute rausrutschen, dann sind die nur Zitate aus einem Werk aus einer anderen Zeit. Heute würde uns wahrscheinlich anders schreiben, aber es ist halt einfach auch witzig, ja. Interessant ist auch, woher diese Figur Captain Haddock kommt. Ich stelle nachher noch Professor Bienlein vor, aber bei Haddock ist es auch schon interessant. Es gab mal wirklich einen Captain Haddock. Und der, also, war Kapitän von dem englischen Schiff RMS Olympic. Wisst ihr, welches Schiff die Olympic war? Hochspannend. Die Olympic war das Schwesterschiff von der Titanic. Und oh Mann, da gibt es eine spannende Geschichte, über die ich euch hier auch noch nicht erzählt habe. Die sogenannte Titanic-Verschwörung. Ja, es waren zwei Schiffe, die von der White Star Line, der Reedergesellschaft, da am Start war, wie Zwillingsschiffe. Das waren die größten Pötte damals. Die Titanic und die Olympic. Und das ist eine krasse Geschichte, vielleicht werden wir es an anderer Stelle mal erwähnen, aber da gibt es alle möglichen Gerüchte auch und Ideen, dass es sich da um eine Art Versicherungsbetrug auch handelt, dass die Schiffe vertauscht wurden und so weiter. Und tatsächlich ist es so, dass der Kapitän von der Olympic, der hieß Haddock. Und ich weiß nicht, es ist nicht belegt, ob Hergé sich wirklich darauf bezogen hat, aber ich glaube es fast. Aber man weiß es nicht. Also es gibt, glaube ich, keine offizielle Aussage, wo er das gesagt hat. Aber ich würde es nicht ausschließen. Denn ihr werdet sehen, hier sind so viele Themen, die kommen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Hergé auch damals schon vielleicht in den 20ern, 30ern gewisse Gerüchte gehört hat über die Titanic und die Olympic und ob da vielleicht nicht alles ganz sauber gelaufen ist. Ja, großartige Story hier, auch die Krabbe mit den goldenen Scheren. Kommt auch so, auch eben interessant, wir reden von auch hier 30er Jahre oder sowas. Ja. Und dass da schon so von international operierenden Drogenbanden, dass die da thematisiert werden. Auch dort, also der Oberdrogenhändler ist dann letztens der reichste Kaufmann in so einer marokkanischen Stadt. Und halt, großartige Story. So. Was haben wir hier? Ah, die Schwarze Insel. Auch eins meiner Lieblingshefte, über das ich jetzt heute aber auch gar nicht so viel erzählen kann. Das ist einfach eine wunderschöne Geschichte. Das Thema hier ist auch eins von den frühen Heften. Da kommt auch, ist auch, glaube ich, der Captain und der Professor sind noch gar nicht dabei. Aber es ist trotzdem halt ein absolut empfehlenswertes Heft. Die Grundstory ist, auch hier geht es um Verbrechen. Hier ist ein internationaler Geldfälscherring am Start. Und tatsächlich ist es inspiriert aus einer Zeit im Zweiten Weltkrieg, wo die Deutschen versucht haben, das britische Pfund zu fälschen, im großen Stil, um sozusagen die Währung zu verwässern, dem ein bisschen wirtschaftliche Kraft zu nehmen. Und ich meine, davon inspiriert ist dieses Heft, was auch in mehreren Ländern spielt, also diese Geldfälscher, die operieren international. Und hier sind wunderschöne Bilder drin. Es geht dann letztens nach Schottland, wie er schon vorne am Titelbild gesehen hat, Tim im Kilt. Und es sind ja einfach auch wunderschöne Szenen so aus Schottland. Ich habe hier mal ein bisschen was, können wir vielleicht mal hier auf dieser Seite mal gucken, wie Tim hier so einen kleinen Spaziergang in den Highlands macht. Ja. Also er muss eben loslaufen, so der alte Mann erklärt ihm den Weg 20 Meilen nach Kiltalk, aber es geht über die Berge und dann einfach wunderschön zu sehen. Und wenn du jemals in den Highlands warst, dann findest du das hier wieder. Das ist dieser Realismus, der dort ist. Die Landschaften sind so fein und liebevoll abgebildet. Und wunderbar, wenn ich mir das jetzt hier angucke, hier wie er dort in dieses Hafenstädtchen kommt, Kiltalk, wie das aussieht. Auch hier, wie die Straße gemalt ist, wie der Pub aussieht, wie der Pub von innen aussieht, die Klamotten, die anhaben. Hier stimmt immer alles. In späteren Heften auch ein sehr großer Fokus auf Technik, werden wir auch sehen. Auch da immer ganz realistisch, aber es ist einfach wunderschön gezeichnet. Ja. Auch eins meiner Lieblingshefte kann ich eben nur empfehlen. Sehr, sehr witzig, die Schwarze Insel. Wow, jetzt kommen wir zu dem ersten wirklich großartig. Ich meine, die sind alle großartig, aber das ist wirklich auch eins meiner absoluten Lieblingshefte. Man muss im Grunde genommen sagen, es sind zwei. Es gibt bei diesen Bänden sind es, glaube ich, drei Sachen, die als Doppelhefter kommen. Also Geschichten, die sich über zwei Alben ziehen. Und diese beiden hier, die gehören zusammen. Zuerst Teil 1 ist die sieben Kristallkugeln. Wunderbarer Titel schon. Und Teil 2 ist der Sonnentempel. Und was es bei diesen Heften geht, ist, es geht darum, dass um die Inka, das Volk der Inka in Südamerika. Und es geht am Anfang um eine archäologische Expedition, also Europäer, die dort bei den Inka waren, in Peru oder Bolivien, es wird oft so nicht so genau genannt, und die dort als Archäologen halt gewisse Schätze geraubt haben und nach Europa bringen. Und letztens ist der Plot, dass die Inka diese ihre Kulturgüter ja letzten Endes wiederum nur, dass sie die wieder zurückhaben wollen. Und auf diese Crew von Archäologen, das sind so 7 oder 8 Leute, auf denen lastet ein Fluch dann. Das thematisiert also auch diese ganzen Sachen, wie wir es hatten, Fluch von Archäologen in Ägypten und so weiter, gibt sowas. Ja. Und hier sind auch ein paar grenzwissenschaftliche Themen drin, die einfach absolut abgefahren sind. Das macht es auch so spannend. Hier ist eine Weltsicht und eine Wissenschaftssicht, die noch nicht so materialistisch geprägt sind, sondern hier ist wirklich bei diesen Tim und Struppi-Heften ist auch Raum für Grenzwissenschaften. Und gerade hier in diesem Album geht es da richtig, richtig weit raus. Einer meiner absoluten Favorites ist zum Beispiel das Phänomen des Kugelblitzes, was hier auftaucht. Die Szenerie ist folgende, wir sind bei einem von diesen Wissenschaftlern, die auf dieser Expedition waren, das ist dieser Herr hier, und einer nach den anderen von diesen Wissenschaftlern wird Opfer eines Attentats. Die werden nicht getötet, sondern wo auch immer die sind, wird eine Kristallkugel geworfen, die irgendeine Droge enthält, die aus dem südamerikanischen Dschungel kommt, irgendein Gift, was diese Leute ganz tief sediert und schlafen lässt. Und er ist halt hier so mehr oder weniger der Letzte von denen und die versuchen, den zu schützen, weil klar ist, dass auch er wahrscheinlich angegriffen wird. Und jetzt sind sie also bei dem zu Hause und es kommt ein Gewitter. Und das ist absolut abgefahren. Hier oben schlägt der Blitz ein und ihr wisst, ich habe so ein kleines Faible für Blitze. Das ist so abgefahren. Schlägt der Blitz ein und guck mal, dann kommt der durch den Schornstein im Kamin unten, kommt der als Kugelblitz hier an. Und geht fake dann hier durch den Raum, ja. Bewegt sich hier so, wirft Bücher durcheinander, alles in eine helle Aufregung. Ich habe hier noch so ein bisschen meine Markierung, dass ihr das seht von der Kamera. Hier wie der Kugelblitz abgeht, ohne Worte. Eins nach dem anderen. Ja. Das ist Professor Bienen, zu dem ich gleich komme, der hier auf einmal zum Levitieren auch kommt. Auch das hochinteressantes Phänomen, oder? Kugelblitze, Energie, Levitation. Wow, ist das alles nur Fantasie, ist das alles nur ausgedacht? Sehr interessant. Ja. Und am Schluss endlich schlägt dann dieser Kugelblitz hier ein in diesen Schaukasten, in dem eine von diesen, muss ich ein bisschen rüberziehen, ja, Entschuldigung, ja, in dem eine von der Inka-Mumie, in dem es so eine Inka-Mumie ist, die diese Wissenschaftler aus dem Grab geraubt haben. Und das ist die Mumie von dem Inka. Und guck mal, der Kugelblitz schlägt ein, es macht Peng und die Mumie ist verschwunden. Also da gibt es eine Wechselwirkung zwischen dem Fluch der Inkas und dem Kugelblitz. Ein Kugelblitzer ist etwas, wo auch ein bisschen Bewusstsein ist. Hochinteressantes Phänomen, ne? Also richtig, richtig spannender. Was gleich weitergeht hier, ist das Thema luzide Träume. Also Wahrträume, Träume, die jetzt nicht nur unserer Fantasie oder unseren geistigen Projektionen sind, sondern Träume, die etwas Wahres verbinden. Und das ist auch so abgefahren. Jetzt kriegen die halt alle drei, also oder drei von denen haben denselben Traum. Und der Traum ist, dass der Inka hier, die Mumie des Inka hier in das Zimmer einsteigt und eben so eine Kristallkugel wirft da. Und das Interessante ist aber, dass die alle gleich, alle dieselben Träume haben. Die träumen das alle. Also hier ist auch etwas, wo Magie am Werk ist. Aber das auch wirklich funktioniert, das nicht so dargestellt wird wie irgendetwas Albernes oder auch irgendwas total Übersteigertes, was offensichtlich halt nur Bullshit ist, sondern hier ist es so fein beobachtet, diese Wechselwirkung, Magie, Träume, orientalische oder Drogen aus dem Dschungel, gewisse Rauschgifte, Kugelblitz, all das kommt hier zusammen, ne? Und durch diese Magie, diesen Bann, den letzten Endes die Inka auf diese Wissenschaftler setzen, ja, entsteht halt diese Situation, die wir hier auf diesem Bild sehen. All diese Wissenschaftler, die sind tief sediert, die sind komatös, die schlafen. Aber einmal am Tag, immer zum selben Zeitpunkt, entfaltet sich dieses Szenario. Die zappeln alle, die schreien in Schmerzen und haben Visionen und Panik. Das geht dann so 5 Minuten und danach wird wieder für 24 Stunden geschlafen. Wow. Was es damit auf sich hat, wird dann im nächsten Band erklärt. Ey, das kann ich euch echt nur empfehlen. Wirklich großartiges Heft. Aber ihr müsst dann auch die zweite Story lesen, denn letzten Endes geht's weiter. Bienlein, Professor Bienlein. Ich werde ihn dann gleich nochmal vorstellen, aber Professor Bienlein wird entführt. Von den Inka entführt nach Südamerika. Und Tim und Struppi verfolgen, also reisen auch nach Südamerika, um den Professor wieder zu befreien. Und der zweite Band spielt also in Südamerika. Peru, Bolivien, es geht zum Teil, spielt es in den Anden, hoch auf den Bergen, es spielt unten im Dschungel. Und letzten Endes ist das Ziel der Sonnentempel. Wo die Inka, ein geheimer Tempel, in dem die Inka den Professor halt gefangen halten. Was hier wunderschön ist, das Comic ist super. Also ich meine, allein dieser ganze Realismus, ja, hier vorne zum Beispiel, so ein Bild hier, ja, das ist einfach, also das ist eins zu eins auch Indianerkunst. Ja, und das durchzieht diese Hefte hier. Und wir können es auch sehen, wie hier sind wunderschöne Naturdarstellungen, die Flora, Fauna im Dschungel, oben in den Anden, wie die Menschen dort gekleidet sind, der Poncho, den er trägt, die Muster vom Stoff, ey, das ist halt alles original, ja. Aber richtig faszinierend ist auch, das wollte ich euch noch hier zeigen, so ein Bild von dem Tempel, von dem Sonnentempel. Ja, guckt hier mal rein, ja. Das ist ein Bild von dem Sonnentempel, wo sie halt durch Zufall dann irgendwie reingelangt. Schaut euch mal die Details an. Schaut euch mal die Indianerkunst an, wie das gestaltet ist. Das ist absolut authentisch. Ja? Schaut euch mal an hier die Art, wie gemauert ist. Das sind diese typischen, wie wir sie in Lateinamerika öfters sehen, diese Puzzlebauweise, die auch völlig schwierig ist und überhaupt nicht nachzuvollziehbar, wie man es macht. Das ist an sich heute eines von den richtig spannenden Themen von Weltarchäologie. Wie sind diese Tempel gebaut worden? Manchmal auch mit mega großen Steinen. Ihr kennt diese Orte. Heute zählen das mit zu den spannendsten Orten auf der Welt. Ja. Das ist hier eben auch schon thematisiert und wunderbar detailreich halt geschildert. Ja. Ganz, ganz großartig. Und dann wird hier jetzt letzten Endes, ist auch großartig, Spannung, spannende Geschichte, wie sich das hier auflöst. Aber zum Schluss ist es so, dass Tim und die Inka versöhnt werden und Freunde werden. Und Tim halt dann darum bittet, hey, großer Inka, da sind immer noch diese Leute in Europa, diese Wissenschaftler eben, und die sind unter deinem Bann. Und kannst du die bitte befreien? Und das können wir hier in dieser Szene sehen. Ne? Sie sind ja so unterirdisch drin. Und guck mal, das ist der Ober-Inka, das ist der große Inka. Und der Tim fragt ihn halt, ob er sie retten kann. Das ist, was der erzählt. Jede dieser Wachsfiguren steht für einen der Gelehrten, für die ihr mich um Gnade gebeten habt. Von hier aus haben wir sie gestraft. Von hier aus wollen wir sie erlösen. Zauberei, sagte Tim, ich hab's ja geahnt. Aber wozu dienten die Kristallkugeln? Die Kugeln enthielten ein magisches Nass, das die Opfer schlafen ließ, bis der Zauber seine Wirkung tat. Ja, und dann wird diese Figuren halt, das sind wie Voodoo-Puppen, ne? Ja, das ist echt ein super interessanter Topos so. Wie Voodoo-Puppen und werden dann da ins Feuer geworfen. In dem Augenblick in Europa wachen die alle auf und was ist passiert? Das sind spannende Themen. Das sind grenzwissenschaftliche Themen, mit denen wir uns beschäftigen, die hier eben nicht nicht lächerlich gemacht werden, sondern die, da ist natürlich sehr viel Lustiges drin, sind Comics, ja? Aber gleichzeitig werden diese Themen ernsthaft behandelt und werden dort eingewoben in diesen Strom. Ganz großartig. Vielleicht mal zwischendurch jetzt hier mal ein Wort zu einer weiteren Figur, zu Professor Bienlein. Professor Bienlein ist auch eine super interessante Figur und ich habe euch vom Professor hier auch mal noch ein Bild mitgebracht, denn der Professor Bienlein, so sieht er im Comic aus, da gibt es auch ein historisches Vorbild, die Hergé gehabt hat. Und beim Captain Haddock bin ich mir nicht sicher, aber hier ist es sicher, weil Hergé hat das auch öffentlich so gesagt. Das Vorbild für den Professor Bienlein, im Original Professor Tournesol, auch hier weiß ich nicht, warum Bienlein, das ist die Übersetzung, also von den Namen sind manchmal so ein bisschen verkindlicht. Tournesol heißt eigentlich Sonnenblume, aber es hat auch irgendwas eine größere Bedeutung. Das Wortspiel Tournesol, also drehen, Sonne, auch dieses ganze wissenschaftliche Sternbild und so weiter, das ist da alles drin. Aber egal, es gibt ein Vorbild zu diesem Professor Bienlein und das ist dieser Mann. Und jetzt mal nur so einen kleinen Exkurs, weil das ist auch eine total interessante Figur. Und ich weiß nicht, ob ich sie hier schon mal irgendwann erwähnt habe. Das ist Auguste Piccard. Auguste Piccard. Faszinierende Figur aus der europäischen Geschichte. Übrigens auch Namensgeber, Kenner von euch werden es wissen, von einer anderen Figur in der Populärkultur, nämlich von Picard, dem von hier Raumschiff Enterprise, die Fortsetzung. Der Picard ist auch benannt, Captain Picard ist auch benannt, eigentlich nach dem hier. Das ist Auguste Piccard. Und das ist eine absolut faszinierende Figur. Der Bienlein ist in diesen Heften so der Prototyp des Genies, des genialen Professors, der aber auch immer zerstreut ist, der schwerhörig ist, es gibt endlos Missverständnisse mit dem, der lebt in seiner eigenen Welt, aber der unfassbar kreativ ist und auch nicht in einer materialistischen Formelwissenschaft festhält, sondern so ein Pionier ist, ein Erfinder auch ist, nicht nur ein Theoretiker, sondern ein Praktiker auch. Und das Vorbild ist tatsächlich dieser Mann, Auguste Piccard. Absolut faszinierende Figur. Wie ist der bekannt geworden? Der hat auch so einen Haufen Erfindungen gemacht. Aber das Krasse ist, der hat Anfang der 30er Jahre, er ist eigentlich ein Schweizer, aber Anfang der 30er Jahre hat er von Deutschland aus, war er der erste Mann, der in die Stratosphäre gelangt ist. Jahrzehnte vor NASA. Das ist wirklich absolut abgefahren. Der Typ hat damals mit Ballons gearbeitet und hat an diese Ballons so Glocken dran gehängt, wirklich aus Stahl Glocken und ist dort auch eingestiegen. Und dann haben die mehrere solche Sachen gemacht und ich glaube, der Rekord, den sie gehabt haben, waren 24.000 Meter. Das sind 24 Kilometer. Das ist absolut abgefahren. Ey, das ist sozusagen Raumfahrt, wenn du willst, Raumfahrt, bevor überhaupt so diese Gedanken von NASA aufkamen. Was für ein Typ. Also ich würde niemals in so einen Ballon einsteigen. Ich meine, selbst heute bei so normalen Ballonfahrten würde ich meinen Fuß nicht reinsetzen. Aber der Typ damals, ey, was für ein Mut, was für ein Pioniersgeist. Die sind da tatsächlich 24 Kilometer hochgeflogen, ja? Und haben dann dort dann Forschung betrieben. Also Stratosphärenforschung und wie sieht die Erde aus und solche Sachen. Ganz, ganz großartig, ja. Hier habe ich noch ein ganz kurioses Bild, ein Originalfoto, nochmal von diesem Auguste Piccard. Guck dir mal, was die da oben aufhaben. Das sollen Helme sein. Oh Mann, es gab damals auch schon Bürokratie in Deutschland. Die sind von Deutschland aus gestartet und dann kam aber irgend so eine Obrigkeit und hat gesagt, ja, aber hey, bei der Sache, da musst du einen Helm aufsetzen. Jetzt hatten die aber keine Helme, haben sie einfach Helme gebaut. Also so einen geflochtenen Korb, ein paar Kissen rein aufgesetzt, hey, Helm. Und mit dem Ding sind sie losgeflogen, 24 Kilometer hoch, aber wieder runtergekommen. Ne? Und dieser Auguste Piccard, der hat eine ganze Dynastie von hochinteressanten und auch bekannten Wissenschaftlern eigentlich gestartet. später hat er dann diese Kugel, mit der er, also diese Stahlkugel, mit der er nach oben geflogen ist, hat er dann gedacht, hey, wir könnten eigentlich das Prinzip genauso verwenden, um die Tiefsee zu erforschen. Auch etwas, was einfach wirklich gemacht werden sollte. So. Das waren aber Typen, die haben echte Forschung betrieben. Versteht ihr? Der ist da wirklich rauf und danach ist er auch runter in die Tiefsee. Das sogenannte Batikav hat er erfunden. Auch das ist ein Thema, was durchaus immer wieder vorkommt. Und dem sein Sohn dann war der, wie hieß er nochmal, Jacques Picard, wenn ich mich recht erinnere. Das ist so eine Figur in meiner Kindheit, also in den 70ern und dann vorher schon noch in den 60er, 70er, war der einer der bekanntesten Wissenschaftler der Welt. Der Sohn von Auguste Picard war Jacques Picard. Das war nämlich der Typ, der dann die Entwicklung von seinem Vater weitergebracht hat und dann Rekorde aufgestellt hat im Tiefseetauchen. Das waren die ersten, die 8, 9, 10.000 Meter unter Wasser waren und dann natürlich auch da Dokumentarfilme und so weiter gemacht haben. Eine riesen wichtige Figur in den 60er, 70er Jahren. Und jetzt gibt es aber noch eine Generation weiter, mittlerweile der Enkelsohn von Auguste Picard, das ist Bertrand Picard. Und der ist vor 2, 3 Jahren oder so war, das war jetzt auch schon wieder 5 her, ist der auch in den Schlagzeilen gewesen, weil der auch wieder so ein Pionier ist. Und was hat der gemacht? Hat auch die Tradition seines Vaters und seines Großvaters aufgenommen. Und der hatte so diese Mission, dieses Ziel sich gesetzt, mit einem Ballon einmal nonstop um die Erde rum. Hochinteressant auch. Hochinteressant. Ganz spannendes Thema. Also diese Figur Auguste Picard ist also das Vorbild für den Professor Bienenlein. So, machen wir ein bisschen weiter mit unseren Comics hier. Und das nächste, was ich am Start habe, ist dieses hier. Tim in Tibet. Spannendstes Thema hier ist zum einen tibetische Kultur natürlich. Und tibetische Kultur ist für uns Europäer schon immer geheimnisvoll gewesen. Aber in der Zeit, wo diese Comics entstanden sind, halt noch mehr. Und hier auch wieder unglaublich schön der Realismus, wie so ein Kloster gezeichnet ist, wie der Himalaya gezeichnet ist. Und hier gibt es halt auch Anspielungen so auf die spirituelle Meisterschaft der Tibeter und so weiter. Guck mal hier so. Hier sind Mönche in so einem Kloster, typisch auch, hier ist alles exakt, wie die gezeichnet sind, auch die Klamotten, die anhaben. Und plötzlich fängt einer von diesen Mönchen, fängt hier das Schweben an. Der levitiert. Levitation. Hey, das ist good stuff. Und die anderen so, seht, gesegneter Blitz, so heißt der Mönch. Er schwebt, er wird wieder eine Vision haben. Der ist also schon bekannt. Das ist einer von den Mönchen, die ab und an fangen das Levitieren an, werden ganz leicht und haben dann irgendwelche Visionen. Und diese Visionen, die der hat, die sind wiederum verbunden mit einem weiteren Phänomen, um was es hier geht, nämlich dem Yeti. Letztens ist der Plot so, dass Tim im Tibet, im Himalaya ist, weil er einen Freund sucht, einen Jungen, der bei einem Flugzeugabsturz war. Und Tim spürt es irgendwie in sich drin, dass der nicht tot ist. Eigentlich alle sagen, hey, es ist sinnlos, den zu suchen. Die sind da oben in den Bergen abgestürzt mit einer Maschine. Und es kam auch schon eine Suchexpedition, haben die Maschine gefunden und keine Überlebenden, alle Tote. Aber Tim, und das ist auch wieder interessant, der spürt es in sich drin, dass es nicht so ist. Entgegen aller rein materialistischen Vernunft, naja, da ist nichts mehr zu machen, aber er spürt, er träumt nachts von seinem Freund Chan. Er weiß, dass der lebt und er gibt einfach nicht auf. Alle sagen, hey, ist doch sinnlos. Und sein Kopf sagt ihm auch, aber er folgt seinem Herz, weil er im Herzen weiß, hey, dieser Junge lebt noch und ich werde ihn finden. Ja. Und letztens kommt dann der Tim in einer langen Expedition voller Abenteuer, kommen sie so an die Absturzstelle und finden aber den Chang nicht. Und jetzt kommt hier diese Story von dem Yeti rein. Hey, das ist auch ein interessantes Thema, ey, Yeti. Wissenschaftlich würden wir das Kryptozoologie nennen. Das ist total spannend. Und hier ist der Plot so, dass dieser Yeti, am Anfang fürchten sich natürlich alle von dem. Ah, der Schneemensch, der ist gefährlich. Und vor allem, wenn er den Alkohol riecht vom Captain Haddock, 100.000 Höllenhunde, dann wird er wild, der Yeti und so. Aber die Wahrheit ist, dass, also so hier in dieser Geschichte, dass der Yeti ein ganz feinfühliges Wesen ist. Und der Yeti hat das mitbekommen, dass dort das Flugzeug abstürzt. Und der hat diesen jungen Überlebenden, diesen Jungen gerettet sozusagen. Gleichzeitig aber so ein bisschen wie hier im alten King Kong-Motiv, verliebt er sich auch in den Jungen und mag den halt total gern. Und wir können ja mal hier so reingucken. Das ist also der Junge erzählt dann später, was eigentlich passiert ist. Flugzeug abgestürzt. Der Junge ist so verzweifelt und alleine dort irgendwo in den Bergen und hat eine Höhle gefunden und in der Höhle hat er irgendwie die Besinnung verloren. Als er aufwacht, ist dieser Yeti da. Und er hat natürlich total Angst, aber der Yeti stellt sich als freundlich raus. Allerdings hat der Yeti, ist es halt voll menschenscheu und hat auch Angst vor den erwachsenen Menschen. Wahrscheinlich zu Recht auch. Und als dann so diese Suchtrupps ankommen, dann nimmt der Yeti den Jungen und verschwindet halt mit dem oben in den Bergen. Klettert halt da irgendeine Steilwand hoch, wo ein Kind niemals hochkommen würde. Irgendwann lässt der Junge sogar einen Schal fallen, so als Markierung, was dann später Tim findet. Irgendwo da ganz oben in den Bergen. Hey, da ist der Schal von dem Jungen. Aber wie kommt der da hoch? Kein Mensch kann da hoch. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von David Poleidas gehört habt. Das Phänomen Missing, ich glaube 411 heißt, dem ist ein wichtiges Buch. Recherchiert das mal. Das sind spannende Stories, die heute in Amerika erzählt werden. Dieser Poleidas, und ich werde da vielleicht mal eine Sendung drüber machen, aber jetzt nur so ganz kurz, der schildert, dass es in Amerika hunderte, wenn nicht gar tausende von Fällen gibt, die ähnlich gelagert sind. Weißt du, wo gerade Kinder irgendwie in Nationalparks in den USA plötzlich verschwinden. Und plötzlich werden die gesehen, irgendwo ganz oben in den Bergen, wo kein Mensch sich denkt, wie kann da ein dreijähriges Kind da hochkommen? Das ist nicht interessant, dass dieses Thema hier auch schon auftaucht. Der Yeti, der sozusagen den Jungen entführt, ihn schützt und entführt gleichzeitig. Der Yeti ist ein gutes Wesen. Das ist ein bewusstes Wesen und ein liebevolles Wesen. Ey, ganz großartig. Timmy Tibet. Jo, wir kommen zu diesem hier, die Zigarren des Pharaos. Auch eines der ganz alten Hefte. Und man sieht schon am Titel und auch in den Bildern, hier geht es unter anderem um Ägypten. Schauplätze sind Ägypten und auch Indien. Und um was es hier geht, was hier in diesem Heft wirklich spannend ist, das sind zum einen geht es um Drogen, so orientalische Drogen. Eine Droge, die wahnsinnig macht. Das ist wirklich spannend. Eine Droge, die wahnsinnig macht. Wo habe ich es denn hier? Zum einen kann man das hier schon sehen. Hier ist Tim, steht er unter dieser Droge und dann diese komischen Träume, die er da bekommt. Ja? Richtig abgefahren. Ja? Träume mit altägyptischen Göttern und so weiter. Ja? Und diese Droge kommt aber eigentlich aus Indien. Und es ist eine Droge, die verrückt machen kann. Die Droge mit dem Gift des Rajaija-Safts. Und wer von dieser von mit dieser Droge, also die nehmen halt vergiftete Pfeile und schießen die, wer davon getroffen wird, hat nur ein paar Sekunden, bevor er dann wahnsinnig wird. Hier zum Beispiel eben dieser Mann wird hier getroffen und Tim, da war jemand am Fenster, aber dann der ist getroffen, der weiß es noch. Ah, zu spät, das ist die Rache der Bande. Der Pfeil ist mit Rajaija-Saft vergiftet. Davon wird man wahnsinnig. Der Boss der Bande, sein Name. Und dann auf einmal durchgedreht. Ich bin Napoleon, ich bin Ramses und so weiter. Hier wurde schon erwähnt, eine Bande. Was hier auch spannend ist, es geht letzten Endes auch hier wiederum um internationalen Drogenschmuggel. Eigentlich erstaunlich. Das hat man gar nicht so auf dem Schirm. Das ist in jener Zeit, das ist auch eines der alten Hefte, das ist vielleicht 30er Jahre oder sowas, dass in jenen Jahren das überhaupt schon so ein Thema war. Wir haben das immer so im Kopf, so Drogen, das kam dann erst vielleicht in den 60ern auf, aber es ist gar nicht unbedingt so, sondern es ist auch schon was Älteres. Und hier ist auch interessant, es gibt ja eine Geheimgesellschaft. Das ist eben diese Gruppe des Pharao oder sowas, oder die sich halt so nennen. Und eine Geheimgesellschaft, die letztens diesen Drogenhandel macht, die aber auch Menschenhandel macht und so weiter. Hier gibt es Hypnose. Hier gibt es einen, der andere Leute hypnotisieren kann, damit die Wachs in seinen Händen werden und seinen Willen erfinden. Aber richtig spannend ist doch hier als Bilder, wenn wir uns das mal angucken hier, diese Geheimgesellschaft. Ja, da haben wir auch ein Faible für. Ja, guck mal an, ich meine, die Klamotten, die anhaben, die Art, wo die sich treffen, wie die sich treffen, die Hierarchien, ein gewisses Zeichen, Passwörter, geheime Codes. Keiner darf den anderen erkennen, keiner weiß, wer ist das Mitglied des Nächsten. Wie das ja alles dargestellt ist. Total interessant, ja. Kann ich euch auch nur empfehlen, eins der alten Geschichten. 80er an das Faro. Wow. Jetzt kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingshefte. Das wirklich, das ist eins meiner absoluten Lieblingshefte. Es ist so, wenn ich euch welche empfehlen würde, wenn ihr jetzt nicht die ganze Sammlung haben wollt oder jetzt auch nicht vorhabt, alles zu lesen oder sowas, das ist eins der besten, würde ich sagen. Also es gibt mehrere der besten, aber das ist auf jeden Fall eins der besten. Flug 714 nach Sydney. Hey, hier kommen Themen vor. Das ist auch eins der letzten übrigens. Das ist schon aus den 60er Jahren. Und das sieht man dann schon am ganzen Design. Hier ist alles sehr modern. Ja, Flugzeugtechnologie. Und in diesem Heft, da sind so viele spannende Sachen drin. Letzten Endes geht es darum, hier muss ich ihm doch ein bisschen was über den Plot erzählen. Hier wird einer der reichsten Männer der Welt, soll hier entführt werden. Ein gewisser Laszlo Karedas, der Prototyp des Oligarchen. Ein total spleeniger Mensch. Der Mann, der niemals lacht, wird er auch genannt. Ja? Und dieser Mann, der Flugzeugkonstrukteur ist, und der hat so einen Prototyp von Flugzeug, was mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit halt fliegen kann. Und Tim und reisen zufällig dort mit in diesem Flugzeug. Die treffen sich an einem Flughafen. Und dieses Flugzeug wird entführt, weil man letztens diesen Karedas haben will. Und da kommt eine andere Figur rein, die auch in ganz vielen von diesen Heften der Ultra-Bösewicht ist, der böse Rastapopoulos. Und der taucht auch hier nochmal auf. Und Rastapopoulos möchte also sozusagen den Karedas entführen, um dem sein Geld abzunehmen, um dadurch wiederum seine neuesten kriminellen Abenteuer zu forcieren. Und allein wie das Psychogramm eigentlich, wie diese Typen gezeichnet sind, diese Figur des Rastapopoulos, die in, wie gesagt, in mehreren Heften vorkommt, aber auch dieser Laszlo Karedas, dieser Superreiche, dieser Oligarch, das ist bezeichnend, ja? Das ist bezeichnend. Ich meine, wir gucken uns sonst mal an hier. Es geht gleich am Anfang los, so am Flughafen in Indonesien, wo sie sich treffen. Jetzt mal kurz hier einfädeln. Diese Figur hier, das ist dieser Laszlo Karedas. Und der Kapitän Haddock hat am Anfang gemeint, das wäre irgendwie so ein armer Bettler. Weil der Typ halt, weißt du, fast schon schäbig rumläuft. Das ist keiner, der seinen Reichtum so irgendwie zeigt. Aber der man könnte schon fast sagen, ein Geizhals auch irgendwo ist. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, und das kommt auch hier vor, ist es so, dass wenn es aber darum geht, irgendwelche Kunstwerke zu kaufen, dann kauft er alles. Alles, weißt du, ihm gefällt zwar die Kunst nicht, vielleicht kann ich es ja mal direkt vorlesen hier, ihm gefällt zwar die Kunst nicht, aber einfach allein, weil ein anderer Oligarch sich auch für die Kunstwerke interessiert, dann muss alles gekauft werden. Ja. Großartig, hier, kann man es mal sehen hier, sitzt er so am Flughafen, am Rollfeld, kriegt sein eigenes Stühlchen hingestellt, das Telefon gereicht und hier telefoniert er. Hallo, ja, ach ja, die Park Bennett Auktion und? Braque, Renoir, drei Picassos, ach, Cocolores, ich hab doch längst genug von dem Zeug. Wie bitte? Onassis interessiert sich dafür? Dann kaufen Sie. Wie? Ja, alle, zu jedem Preis. Genau der Typ. Der hat gar keine Kultur. Der verachtet Kultur. Das interessiert ihn gar nicht, die Bilder. Es geht ihm nur darum, aber ich muss mehr mich durchsetzen. Wie so Kinder, die im Sandkasten, im Scheufliegen kämpfen. Ich muss mehr haben als der Onassis. Und ich meine, hey, das haben wir heute noch. Das ist genau dieses Psychogramm. Und was ich aber noch sagen wollte, was auch so wunderbar jetzt in unsere Corona-Zeit reinpasst, dieser Oligarch ist auch einer, der so einen Hygienewahn hat. Ja, kein anderer darf ihn anfassen. So hier zum Beispiel, als sie sich kennenlernen, ne, da sagt er so, ich gebe Ihnen nicht die Hand, das ist unhygienisch. Keine Hand geben, also Abstand halten. Ein Typ, der eigentlich die Connection halt verloren hat. Die Verbindung zur Welt, zu den Menschen, der so völlig in seiner eigenen Realität lebt. Und ja, der wird jetzt eben entführt. Und man versucht halt letzten Endes, der Rastapopoulos, also der Schurke, versucht aus ihm eine geheime Kontonummer rauszukriegen. Und dafür, und das ist auch wieder interessant, hat er einen Arzt am Start. Und dieser Arzt hat ein Wahrheitsserum, auch wieder eine Droge. Auch das ist ein Thema, was immer wieder kommt, ein Wahrheitsserum, was dann den, wenn du das nimmst, wo du halt willenlos wirst und einfach dann die Wahrheit erzählst. Ja. Und das ist so interessant zu gucken, wie hier dieses Psychogramm ist von diesem Karedas, als der das Wahrheitsserum bekommt. Ja. Können wir hier mal reingehen. Also hier kommt Dr. Krollsbell, so heißt er, gibt ihm die Spritze. Nein, nein, nein. Rastapopoulos, das ist der böse Schurke. Schnell, Doktor, sowas kann ich nicht sehen. Auch wieder typisch, weißt du, ein Typ, der echt im Menschenleben nichts zählt, aber hey, von der Spritze, oh, sowas kann ich nicht sehen. Eigentlich ein schwacher Mensch. Und dann geht's los und der schimpft noch so, ah, Halunken. So, mein lieber Karedas, werden Sie jetzt ein bisschen zugänglicher? Aber ja, natürlich, gern. Dann hören Sie mir zu. Sie wissen, dass ich den Namen der Schweizer Bank kenne, bei der Sie mehr als 2 Millionen Dollar deponiert haben. Und sagen Sie mir jetzt die Kontonummer. Oh ja, sehr gern. Ich wollte schon lange einmal mein Gewissen erleichtern. Ich werde Ihnen antworten. Und dann, ich werde Ihnen alles gestehen. 12-9-19-03. Ja, das ist es. 12-9-19-03. Das ist also Ihre Schweizer Kontonummer. Kontonummer? Nein, ein Obst- und Gemüseladen. In diesem Laden habe ich am 12. September 1903, ich war 4 Jahre alt, zum ersten Mal in meinem Leben gestohlen. Eine Birne. Ich sehe sie noch vor mir. Das ist total cool. Der kriegt halt durch dieses Wahrheitsserum, fängt jetzt an, sein Gewissen zu erleichtern. Und erzählt halt, dass er echt schon sein ganzes Leben lang einfach ein Halunke ist. Jemand, der andere über den Tisch zieht, der sogar beim Schiffe versenken bescheißt, der nicht verlieren kann, der manipuliert. Letzten Endes aber eigentlich ein totaler Wicht ist. Das kommt hier halt voll raus. Also durch dieses Wahrheitsserum kommt halt diese Wahrheit raus. Und Rastapopoulos schimpft natürlich, aber was erzählen Sie denn da? Die Wahrheit, leider, die traurige Wahrheit. Und dann geht's weiter. 6 Monate später habe ich meiner Mutter einen Ring gestohlen und beschuldigt wurde das Mädchen. Was ist denn jetzt los? Ja, wir müssen die Dosis erhöhen. Ja, dann geht's weiter. Aber der Karedas, er sagt nicht die Kontonummer, sondern er sagt halt nur, zählt seine ganzen Sünden auf. 327,50. Sehr gut, mehr wollte ich nicht wissen. Ja, 327,50. Das ist die Summe, die ich dann eines Morgens aus dem Portemonnaie meiner großen Schwester geklaut habe. Glauben Sie mir, mein Freund, ich bin ein von Grund auf schlechter Mensch. Und so weiter. Und dann flippt halt dieser Rastapopoulos so aus. Der fängt halt das Toben an. Der ist auch so ein jähzorniger Mensch. Also wirklich feine Psychogramme, kann ich euch sagen. Genauso werden die gezeichnet. Und der flippt halt dann da aus und kriegt dann im Zuge, weil er so auslippt, kriegt er auch was von der Spritze ab. Er haut so um sich rum und will den Dr. Kreuzbell hauen und der hat aber noch die Spritze in der Hand und zack, kriegt er auch was ab. Und dann wird plötzlich der Rastapopoulos auch von dem Wahrheitsserum betroffen. Und dann sind die beiden zusammen, der Super-Oligarch und der Super-Schurke, und der liefern sich ein Duell, so wer ich der schlechtere Mensch ist. Ja. Und das können wir auch noch hier lesen. Ja. Schlecht? Schlecht? Jawohl, ich bin die Schlechtigkeit in Person. Das bin ich. Ich möchte den sehen, der das bestreiten könnte. Verzeihung, aber die Schlechtigkeit in Person bin ich. Außerdem bin ich reicher als Sie. Möglich, aber ich habe meine 3 Brüder und meine 2 Schwestern ruiniert, nachdem ich meine Eltern ins Armenhaus gebracht hatte. Was sagen Sie jetzt? Das ist gar nichts. Ich habe meine Großtante so gequält, dass sie vor Kummer gestorben ist. Mag ja sein, aber Sie müssen zugeben, um sie zu entführen, musste ich nicht nur schlecht, sondern auch völlig skrupellos sein. Ihnen zum Beispiel, Doktor, hatte ich 40.000 Dollar versprochen, wenn wir die Kontonummer von Karedas herauskriegten. Dabei war ich von Anfang an entschlossen, sie zu beseitigen. Ist das teuflisch? Ja oder nein? Dasselbe mit den armen Dummköpfen von sondonesischen Patrioten. Ich hatte ihnen vorgemacht, ich kämpfte mit ihnen für die Unabhängigkeit ihres Landes. Haha, wenn die wüssten, was ihnen blüht, die Einfallspinsel. Auch das, spannendes Thema, was hier vorkommt. Und auch immer wieder Geopolitik. Die Helfer von dem Rastapopoulos sind sondonesische, das ist so eine Fantasieinsel in Indonesien, sowas wie Timor oder sowas. Ja. Das ist halt hier Sondonesien, also so Leute, die für ihre Unabhängigkeit kämpfen. Und er gaukelt denen vor, ja, ich unterstütze euch, aber ihr müsst mir helfen, hier gegen die Feinde des sondonesischen Volkes und so weiter. Also auch das, wie die Leidenschaft von Menschen ausgenutzt wird, das kommt ja auch ständig vor an diesen Heften, das ist Geostrategie. Ja. Und großartiges Psychogramm letztens von diesen Oligarchen und Großgangstern, die im Grunde genommen nicht anders sind. Die sind vom Typus ja dieselben Menschen. Das ist, was da gezeichnet wird. Ganz, ganz stark. Ja. Was hier aber auch noch richtig, richtig, richtig interessant ist, ist in diesem Heft, dass es hier auch Anspielungen gibt auf ein Thema, was auch vielen von uns sehr gut gefällt. die Idee von Ancient Astronauts, also dass es früher schon mal Astronauten hier von anderen Sternen irgendwie Aliens gab, die hier auf dieser Erde waren. Und wo die Menschen auf der Erde Tempel gebaut haben und aus denen Religionen entstanden sind, dass es aber am Anfang eigentlich Götter waren. Also so ein bisschen so diese Story, wie sie Erich von Däniken eigentlich bekannt gemacht hat. Jetzt auch hier muss man sagen, das hat in den 60ern hat er das hier schon thematisiert. Und super interessant, kann man hier vielleicht mal auch in Bildern zeigen. Also sie sind eben auf dieser kleinen Insel dort und sie fliehen dann. Und plötzlich bekommt Tim telepathische Anweisungen. Auch das ist total interessant, Telepathie. Auch in Verbindung eben mit diesen Alien-Geschichten. Super spannend. Und er wird halt in so eine Höhle gelotst. Und schaut euch mal hier die Bilder an aus dieser Höhle. Es ist nicht abgefahren. Hier, guck mal. So. Das ist eine Höhle und in der Höhle ist sozusagen ein Tempel. Könnt ihr das sehen? Können wir es sehen? Ein bisschen runter, ein bisschen hoch. Ja, guck mal, wie diese Figuren hier gezeichnet sind, mit diesen riesen Augen und so weiter. Wir sehen es ja an der Seite noch besser. Ja? Das ist sozusagen Ancient, also dieses Thema wie von Däniken, alte Raumfahrt. Hier an der Wand auch so Bilder von irgendwelchen UFOs oder sowas, also Raumschiffen. Absolut abgefahren und mit Geheimtunnel und so weiter. Und wer die jetzt die ganze Zeit telepathisch steuert, das ist auch eine richtig interessante Figur. Das ist dieser Mann hier. Sein Wissenschaftler hier mit so einer Antenne am Ohr. Und der gilt sozusagen als Verbindungsmann zwischen der Welt und den Aliens. Der ist einer von den wenigen Auserwählten, so, die mit den Aliens kommunizieren, so als Menschen. Das ist eine absolut abgefahrene Story. Und der erzählt denen halt, ja, dass hier auf dieser Insel schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, das ist einer von den Orten, wo sich Aliens und Menschen treffen. Und er steht in Verbindung mit dem Raumschiff. Und das Raumschiff kommt jetzt auch. Das wird hier nicht gezeichnet, das bleibt dann letzten Endes uns nur offen. Aber tatsächlich sind so die letzten Szenen so, dass sie von diesem Raumschiff gerettet werden. Und dann in das Raumschiff einsteigen. Obwohl es eben nicht gezeichnet ist, das Raumschiff, aber und auch keine Alien-Bilder drin sind. Aber es ist eine absolut abgefahrene Geschichte. Auch dann werden die nochmal hypnotisiert. Die werden dann von diesem Raumschiff von der Insel weggebracht und gerettet. Und am Ende wachen die dann irgendwann auf in einem Rettungsboot und keiner hat mehr eine Erinnerung. Aber Professor Bienlein hat halt noch einen Gegenstand in der Hand, der definitiv nicht von der Erde kommt. Eine Metalllegierung, die es so nicht gibt auf dieser Welt. Also absolut abgefahren. Super spannendes Thema. Eins meiner Lieblingshefte. Flug 714 nach Sydney. Jo, Freunde. Und damit endet der erste Teil von unserer großen Tim und Struppi Sondersendung. Und es ist so viel Material, dass ich es in einer Sendung gar nicht schaffe. Aber bleibt dran, im zweiten Teil wird es fast noch besser. Danke jetzt schon mal fürs Zusehen und bis nächstes Mal. Dann geht's weiter mit Hergé.